Der Säbelzahntiger. Ein Podcast von und mit
Jörg Weidenfeld
und Jens Alsleben. Ja, moin ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Säbelzahntiger. Heute geht's bei Jörg und bei mir um das Thema Bravery and Creativity, also Mut und Kreativität. Was das jetzt mit dem Säbelzahntiger zu tun hat, das werdet ihr gleich hören. Und was mich für dieses Thema so ein bisschen auch angestichelt hat, war ein Buch, was ich gelesen habe, was ich gerne euch auch mitgeben möchte. Das Buch heißt The 15 Commitments of Conscious Leadership vom Jim Dethmer und Kollegen. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil da geht es nämlich darum, was passiert, wenn ich bewusst führe versus was passiert, wenn ich unbewusst führe. Und als mir das klar wurde und ich das dann so versucht habe, über meine verschiedenen Führungssituationen drüber zu legen, da habe ich relativ schnell realisiert und das wurde dann auch bestätigt, dass ich wahrscheinlich 95% meines Führungsalltages unbewusst unterwegs bin. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass ich dann in der Regel nicht mehr neugierig bin, sondern eher starr bin in meinen Ansichten. Dass ich nicht Interesse habe, Neues dazuzulernen, sondern eher versuche, Beweise zu finden dafür, dass ich Recht hatte. Dass ich eben nicht mehr offen bin, sondern eher verschlossen bin. Dass ich nicht mehr die Sichtweisen anderer sehe und höre, sondern mich eher verschließe neuen Argumenten. Und was das dann bedeutet, und da würde ich mal gerne auch zu dir überleiten, was das dann bedeutet, ist natürlich klar, ich kann dann eben gar nicht mehr kreativ sein, ich kann nicht mehr offen sein, weil die Biochemie das verhindert und mich dann immer in den Fight or Flight or Faint Modus schickt, also Flucht, Kampf, Erstarren, Todstellen. Wie ist es bei dir, deiner Erfahrung nach, wenn ich dich jetzt fragen würde, liegst du über der Linie oder liegst du unter der Linie die meiste Zeit, Jörg?
Also ich persönlich bin der meisten Zeit tiefenentspannt. Also ich sag jetzt mal, vielleicht ist das auch so ein bisschen Saniererbe. Ich habe mir dieses Feld ja ausgesucht als ein Feld, in dem ich Erfüllung erfahre. Wo also, sagen wir mal, die Umstände und die Situationen, die dort sind, mir keine Angst machen, sondern inspirieren eigentlich dazu, aus dem Sanierungsfall ein wirklich wieder funktionierendes, stabiles Unternehmen zu machen, mit entsprechenden, wie soll man sagen, Menschen, die darin arbeiten. So, und es ist halt einer der Kernfunktionen oder der Kernherausforderungen, dass in der Situation, wo man eigentlich dieser großen Gefahr entgegensteht, dass das Unternehmen aufhören könnte zu existieren oder dass signifikante Einschnitte dort sind, den Leuten ein, wie soll man sagen, Glauben an einen Weg nach oben, an einen Aufstieg übermitteln kann und sie vor allen Dingen selbstwirksam sein lässt, einen Beitrag dazu zu leisten und somit wieder das Gefühl zu haben, dass sie ihr Schicksal, dass sie dem nicht als Opfer hilflos ausgeliefert sind, sondern durchaus daran mitgestalten können, das zu tun. Ja, so, und ich habe das schon mal in einem Interview mit The People Equation, in der Manopost schon mal erwähnt. Es fängt meistens damit an, dass die Menschen, die eigentlich schon den Glauben verloren haben, irgendwie zumindest für ein Stück weit, zwar immer noch nicht glauben, wenn sie mit dir in Austausch gehen, aber sie glauben mir, dass ich es glaube. So, und dann mal für eine Weile sich darin entspannen können, um dann zumindest mal, sagen wir mal, für das Quartal oder für die nächsten Schritte Referenzerfahrungen machen zu können, die ihnen quasi Recht geben, darin zuversichtlich zu sein, dass sich das entwickeln kann. So, wenn dann noch ein, zwei gute Nachrichten dazu kommen, dass der Banker irgendwie das auch noch unterstützt und vielleicht dann der Shareholder unterstützt und dergleichen, dann funktioniert das wieder.
Also da das Thema Glauben ist ja ganz wichtig. Da habe ich auch nochmal ein kurzes Zitat von den Navy SEALs aus dem Buch Extreme Ownership von dem Jocko Willink. Der sagte, um andere zu überzeugen und dazu anzuregen, einer Mission zu folgen und sie zu erfüllen, muss man von der Mission wahrhaftig überzeugt sein. Selbst wenn andere zweifeln und das Ausmaß des Risikos hinterfragen, indem sie sagen, ist es das wert, müssen Führungskräfte an den höheren Zweck glauben. Sie sind selbst nicht überzeugt, dann gehen sie nicht die erforderlichen Risiken ein, um die mit dem Sieg unweigerlich im Weg stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Und sie sind nicht in der Lage, andere von der Mission zu überzeugen, besonders die Truppen an vorderster Front, die sie ausführen müssen. Ein Vorgesetzter muss immer in der Einsicht agieren, dass er Teil von etwas Größerem ist, das über seine eigenen Interessen hinausgeht. Und diese Erkenntnis muss er auf seine Teams übertragen, bis hin zu den Ausführenden auf taktischer Ebene. Der unerschütterliche Glaube an die Mission ist weitaus wichtiger als Schulung oder technische Ausstattung und entscheidend für jedes Team und jede Organisation, wenn es um den Sieg und um das Erzielen guter Resultate geht.
Und ich hau noch mal einen raus aus dem einer der älteren Bücher der Bibel. Mein Lieblingszitat ist Markus 11,24, was sinngemäß sagt: Betet und bittet um, was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Also nicht wörtlich zitiert, aber der Grundgedanke. Also das ist auch, denke ich, das Thema von Führung per se. Also nicht nur die Vorstellungskraft zu haben von dem Zielzustand, sondern auch den absoluten Glauben, da zu landen. Ja? Wohingegen wir so oft den Narrativ hören, dass es nicht darum geht, was tun wir, um da zu landen, sondern wo sehen wir die Risiken, dass wir da nicht landen und was müssen wir, also wo wir also mehr auf die Ängste, die dem im Weg stehen können, schauen. Und ja, dann kommen aus diesen Ängsten dann auch viel diese, ich sag jetzt mal, dieses Management by Fear, ne? Also wenn es droht, der Quartalsbericht wird nicht erreicht, das Budget wird gerissen, sonst irgendwas, dass wir eher auch Zieldefinitionen, Bonussysteme und dergleichen als, sagen wir mal, als Drohgebärde oder als Peitsche missbrauchen, um eigentlich einen Leistungsdruck aufzubauen. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Teil: über diesen Leistungsdruck und die Angst davor, diesem der geforderten Leistung nicht zu entsprechen, eigentlich was unglaublich Kontraproduktives in die Organisation säen, was sozusagen genau dem entspricht. Wenn ich jetzt nochmal mein Bibelzitat nehme: Wenn ich also einen kollektiven Glauben durch die Angst einsehe, dass das daneben gehen könnte und die Leute an dieses Szenario glauben, Angst ist ja nichts anderes als eine Vorstellung, die Käse ist, an deren Eintrittswahrscheinlichkeit ich glaube. So, wird leider die gleiche Regel geschehen, dann glaube ich ans Scheitern und werde genau das damit erreichen.
Ja, und das ist ganz spannend, weil wir natürlich immer an KPIs versuchen zu messen, wo wir gerade stehen. Der Grad des Glaubens im Unternehmen, der wird nicht gemessen. Und der ist aber der Messpunkt, der auch als Frühwarnindikator schon relativ klar voraussagt, ob man da überhaupt hinkommen wird oder nicht. Und alle schwierigen Situationen, wenn ihr, liebe Hörer, euch da mal reinversetzt, alle schwierigen Situationen, aus denen ihr wieder rausgekommen seid, da möchte ich wetten, da war auch ein großer Stück Glauben an einen positiven Ausgang damit verbunden. Und die Momente, wo ihr nicht geglaubt habt, dass irgendwas wirklich funktioniert und positiv überrascht worden seid, die sind relativ selten. Also auch im Kleinen müssen wir glauben und wir müssen aus diesem Glauben, und das ist ja, muss kein religiöser Glaube sein, sondern einfach nur die Erwartungshaltung, dass etwas so kommen wird im positiven Sinne, wie man es antizipiert, daraus müssen wir ja auch den Mut ziehen, dann die notwendigen Schritte dafür zu gehen.
Man kann ganz einfach sagen, es gibt keinen Hochseilartist, der aufs Hochseil geht, der davon ausgeht, der runterfällt.
Ja.
Ist immer noch ein Hochseilakt, aber. Ne? Ja.
Und es gibt auch keinen Hochseilartisten, der dann auf seinem Podest stehen bleibt und nicht läuft. Ja. Weil ansonsten wäre er ein Podeststeher und kein Hochseilartist. Ja, du musst da schon aufs Seil gehen und der Mut, wir sprechen über Bravery und Creativity, der Mut und dann auch die Offenheit entlang des Weges zu gucken, wie können wir den Weg noch besser gestalten, die kommt halt nur, wenn der Glaube, dass ich da drüben ankomme, groß genug ist.
Jetzt würde ich sagen, das sind für mich ein bisschen Antagonisten. Also je mehr Glauben ich habe, desto weniger Mut brauche ich.
Ja, das ist ganz spannend. Aber was bedeutet eigentlich Mut für dich dann?
Also Mut ist ja, also das Maß an Mut ist in Ableitung zu dem Maß an Risiko, das ich sehe da drin. Und es ist quasi trotz alledem zu tun. Es ist ja der Umgang mit Ungewissheiten. Ist aber die Ungewissheit etwas, was ich mit einem Glauben füllen kann, dass ich trotz alledem da ankomme? So, dann ist die Ungewissheit als solches nicht so bedrohlich und damit auch das, sag mal, das Maß an Mut, was es erfordert, nicht so drin ist. Weißt du, mir geht es darum, dass es hat was mit diesem Umgang der Ungewissheit, hatten wir es im letzten Podcast auch schon gehabt, ne, als es um die persönliche Entwicklung im Beruf geht, dass du hingehst und sagst, okay, manchmal ist halt die Zeit da, dann bewegst du dich in eine ungewisse Sache, in der Hoffnung oder in der Erwartung darauf, dass zur gegebenen Zeit wirst du die Lösung schon finden. Ja. So, aber zurück in diesem Bravery und Creativity Thema, um da hinzukommen. Die Frage, die mir gerade in den Kopf kam, ist, können wir uns leisten, Managementmitglieder zu haben, die den Glauben nicht teilen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich will das nochmal ganz kurz auflösen. Mut ist die Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. So, und das deswegen passt das ja wunderbar zusammen. Wenn ich glaube, dass es mir gelingen wird, dann kann ich natürlich auch meine Furcht reduzieren. Dann gehe ich in die Furchtlosigkeit, obwohl ich in einer Situation bin, in der ich auch Angst haben könnte. Also sprich, wenn ich glaube, dass es mir gelingen wird, dann schrumpfe ich den Säbelzahntiger automatisch und nehme den Säbelzahntiger als weisen Signalgeber, der mir hilft, in einer Situation, wo ich eigentlich einen großen Säbelzahntiger im Raum haben könnte, meinen Weg zu finden. So, das heißt also, für mich ist dieses Thema Glaube und Mut passt wunderbar zusammen. Und können wir es uns leisten, Menschen zu haben in der Organisation, die nicht glauben? Nein, weil die nicht diejenigen sind, die Furchtlosigkeit erzeugen. Das ist ja das, was wir zwar immer sagen, du musst als Chef, musst du dafür Sorge tragen, dass dieselbe Zahntiger aus dem Raum verschwindet oder zumindest so geschrumpft werden, dass sie nur noch als weise Signalgeber im Raum bleiben. Ja, das ist genau das. Das heißt, wenn ich nicht glaube, dann bin ich nicht furchtlos, dann bin ich nicht mutig und dann bin ich nicht in der Lage, die Säbelzahntiger zu schrumpfen. Also für mich ist das ist unwiderruflich das Allerwichtigste, auch natürlich im menschlichen Miteinander. Wenn ich nicht glaube, dass in dir Gutes steckt, und du dich oder wir uns gemeinsam positiv entwickeln können, wir gemeinsam Dinge schaffen, die ich alleine nicht schaffe, wenn ich den Glauben daran nicht habe, wie soll ich dann, ich sag mal, allen Effort da reinlegen in die Beziehung? Dann bin ich energetisch immer zurückhaltend. Im Team, in der Organisation, in einer Zweierbeziehung, gegenüber dem Nachbarn, was auch immer.
Wie hast du denn im Abgleich dazu die Steuerungssysteme in gängigen Unternehmen erlebt?
Das ist eine Fangfrage, ja. Ja, na klar. Also nochmal, ich habe ja gesagt, Glaube wird nicht gemessen. Glaube wird nicht eingefordert. Es ist immer eine Risikoorientierung. Also es wird immer angstgemessen agiert. Es wird auch nicht incentiviert, Glauben zu erhöhen. Ja, es wird ja auch immer nur, wir sind ja in einer Fehlerkultur, wo die Leute, ich sag mal, versuchen, klassische Personalentwicklung, jemanden in die Unauffälligkeit zu entwickeln. Also Müller kann kein Excel, Müller kriegt eine Excel-Schulung, Müller kann Excel, Müller ist in die Unauffälligkeit entwickelt. Es geht immer vom Mangel aus. Es geht nicht potenzialorientiert davon aus, dass man einen Glauben daran hat, dass der Mensch sich sein Potenzial entsprechend entwickeln kann.
Hier gibt es übrigens eine total geile Übung, zu der sie im Einzelgespräch, aber auch bei so Themen, ob jetzt irgendwie Budget, Businessplan oder sonst irgendwas macht. So, man nähert sich der Glaubensgrenze. Also glaubst du an die Zahl, glaubst du an die Zahl, bis zu dem Punkt, wo man sagt, oh, da tue ich mich jetzt schwer mit. Um dann die Frage zu stellen, what do I have to believe to be true, um diese Einschätzung zu treffen? An diesen Grenzen, also wenn ich mich wieder an die Grenze, wenn ich mich an meine Glaubensgrenze bewege und irgendwann sage, nee, also ab hier dann nicht mehr, muss es gewisse Annahmen geben, ja, die genau an dieser Schwelle zu erkennen sind, die ich als limitierende Faktoren glaube, und dann die Frage zu stellen, ist das wahr?
Ja, ja, genau.
Stimmt das denn überhaupt?
Challenge the
assumption. Und dann eine kontroverse Diskussion darüber zu führen, könnte man diese Überzeugung vielleicht nochmal überprüfen und welche Bedingungen müssten erfüllt werden, um die Glaubensgrenze dann noch ein Stück zu erweitern?
Aber da,
und das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
Das finde ich total spannend, aber da braucht es auch Mut und Kreativität für. Und wenn ich mit Leuten, die nur den Säbelzahntiger sehen, über dieses Thema spreche, oder mit Leuten, die glauben und die tatsächlich mutig sind und über der Linie liegen sozusagen, neugierig sind, offen sind, wissbegierig sind, dann komme ich da unter Umständen zu einem anderen Ergebnis. Also selbst wenn ich als Führungskraft, wenn ich mal sage, okay, ich will jetzt zahlenmäßig sehr ambitioniert nach vorne gehen, dann muss ich auch bei der Frage, an was müssen wir geglaubt haben, dass passiert, damit wir da hinkommen, ja trotzdem ein Umfeld schaffen, wo die Leute mutig sein können, wo die auch kreativ sein können, wo die sich auch wirklich Gedanken machen können, ja, ist es tatsächlich, liegt es an mir, ist es meine beschränkte Wahrnehmung, ist es wahr, wie du sagst, oder nicht? Dafür müssen die Leute offen sein. Das heißt also, selbst wenn ich, oder was heißt selbst, gerade auch, wenn ich sehr ambitioniert unterwegs bin, starkes Wachstum habe, wenn ich, keine Ahnung, in einer Transformation bin, dann ist der Glaube daran extrem wichtig, um ein Umfeld zu schaffen, was dann überhaupt erst die Energie entwickelt, dahin zu kommen. Das ist ein Catch-22, also da beißt sich die Katze in den Schwanz und am Ende des Tages steht's und fällt's mit der Haltung der Führungskraft. Wieder mit der Tatsache, dass die an das Gelingen der Mission unbedingt glauben muss, um die Energie zu übertragen, damit ihr Umfeld die Freiheit hat, kreativ, innovativ und mutig die Schritte zu gehen, die dafür notwendig sind.
Und sagen wir mal, die kontraproduktiven Impulse, wenn ich zum Beispiel dieses, haben wir oft in der Budgetdiskussion am Jahresanfang, dass man lieber gerne tief stapelt, auf jeden Fall eine Zahl hinbringt, die man auf jeden Fall erreichen kann und nochmal das Risiko dreimal auflädt und dergleichen, ist ja auch so etwas, was so ein Potenzialhemmer ist, weil der Umgang damit, weil wir überproportional sanktionieren, wenn wir eine Abweichung haben,
ne? Weil wir überproportional sanktionieren, wenn wir eine negative Abweichung haben, weil das System angstbesetzt ist und die Angst vor negativer Konsequenz obsiegt. Klar.
So, dass fürs Unternehmen die Entwicklung 10-mal besser wäre, wenn man sich was zutrauen würde. So nach dem Motto, selbst wenn man nicht auf dem Mond landet, ist man immer noch unter Sternen. Ja, so. Man kommt auf jeden Fall weiter mit einem höheren Ambitionsniveau und wenn man diesen Glauben herausfordert, als die, also auf der Kehrseite sich möglichst dahingehend zu optimieren, wenig Abweichungen zu haben.
Es gibt Misserfolgsvermeider oder Erfolgssucher. Und allein schon aus der Wortwahl heraus, energetisch, kommt bei mir an, der Erfolgssucher, der geht mutig voran. Und der Misserfolgsvermeider, der bewegt sich lieber im Schatten und in der Unauffälligkeit und kommt eben nicht voran.
Und zudem, wir enden ja unseren Podcast meistens mit so einem kleinen Impuls, einem Denkimpuls für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich denke, jede Führungskraft würde von sich behaupten, diesem Thema offen gegenüberzustehen. Keiner würde vorsätzlich sich so sehen, dass man irgendwie eher ein Misserfolgsvermeider wäre als ein Erfolgsförderer. Ich glaube, es ist legitim, die Frage zuzulassen, wann ist das letzte Mal ein Mitarbeiter aus Eigeninitiative heraus zur Führungskraft ins Büro gekommen und kam in einer total herausfordernden Idee aus sich heraus? Wann ist das letzte Mal passiert? Und wenn das noch nie passiert ist oder höchst selten, glaube ich, ist es ein guter Impuls, nochmal zu hinterfragen, was für Signale wir denn eigentlich senden. Und ob wir das wirklich, wie soll man sagen, fördern, dass jemand mit kreativen neuen Ideen und auch, wie soll man sagen, vielleicht wilden oder anspruchsvolleren Absichten um die Ecke kommt, die nicht Mainstream sind.
Wann warst du das letzte Mal furchtlos in einer Situation, wo du Angst gehabt haben könntest?
Sehr schöne Frage.
In dem Sinne, beim nächsten Mal geht's um das Thema Säbelzahntiger und der heilige Sankt Florian. Wir freuen uns auf euch. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, liken, teilen, kommentieren. Schickt uns gerne auch Anregungen für Themen, die wir aufgreifen sollen, rund um das Thema Führung und Säbelzahntiger. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören beim nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute, euer Jens und
Jörg. Ciao.
Und denkt dran, habt euren Säbelzahntiger lieb, er kann auch nichts dafür.
Und wenn irgendeiner von euch eine super Säbelzahntiger-Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten. Und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten im sinnvollen Kampf gegen den Säbelzahntiger oder in dessen Zähmung, besser gesagt, freuen wir uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Genau, und wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte kommentieren, liken, teilen und ja, verbreitet den Säbelzahntiger und vielleicht helfen wir uns dann gegenseitig auch ein Stück weit dabei, die eigenen Säbelzahntiger aufzulösen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci, ciao, ciao.